Vor 15 Jahren schrieb der 2007 verstorbene Georg Danzer das Lied mit dem Titel »Erstickter Schrei«. 2015, 8 Jahre nach seinem Tod, ist das Lied »Erstickter Schrei« aktueller denn je.
Er spürt die Sonne in seine Augen. Er spürt den Wind in seine Augen.
Also was haben wir gelernt? Österreich hat wie viele Einwohner?
8 Millionen.
8 Millionen Einwohner, ja. Genau.
Deutschunterricht für 8 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Georg-Danzer-Haus im 19. Wiener Gemeindebezirk, das im Juni 2015 eröffnet wurde.
Wie viele Bundesländer hat Österreich?
Bundesländer? 9.
9 Bundesländer hat Österreich, genau.
Hier leben 4 syrische und 4 afghanische Jugendliche seit wenigen Monaten in einer familienähnlichen Struktur. Bekommen regelmäßig Sprachunterricht und werden gleichzeitig sozialpsychologisch betreut.
Diese Kinder, die wir jetzt hier im Haus haben zum Beispiel, das sind Kinder, wie sie unsere Kinder in den 70er Jahren waren vielleicht. Die haben natürlich nie Kind sein dürfen. Ja? Also die haben zum Teil schon jahrelang gearbeitet in Syrien. Sie mussten schon die Familien ernähren und sie durften nie Kinder sein.
Marianne Engelmann, engagierte Gründerin des Georg-Danzer-Hauses, kommt aus der Kinder- und Jugendarbeit. Wobei sie sich schon seit Jahren auf Jugendliche mit Migrationshintergrund spezialisierte. Hier, so Engelmann, dürfen die 14- bis 16-jährigen Flüchtlinge endlich einmal Kinder sein.
Das beste Beispiel ist, wir haben so einen bulligen, kleinen, selbstbewussten, selbstbestimmten schon, der sagt, mit Autorität braucht es mir gar nicht kommen. Mir braucht keiner was sagen, ich habe genug gesehen in meinem Leben. Den kannst du nur mit Liebe kommen. Ja? Aber die nimmt er an. Und der hat einen Fisch gefangen, hat diesen Fisch selbstständig, also der hat dafür gesorgt, dass der Fisch am Tisch kommt, ja? Der Karpfen. Und ich bin daneben gestanden und habe gedacht, wow. Also zack, 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 das war erledigt. Und dann haben wir ihm Sonne an der Haus zeichnen lassen. Ja. Und dieses Kind hat die Sonne gezeichnet wie bei uns ein 2-jähriges Kind. Und war aber urstolz, dass er die Sonne zeichnen hat können. Der Fisch war ihm wurscht, das war selbstverständlich. Ja. Aber die Sonne und dass er ABCD lesen kann, weil der ist Analphabet in Arabisch. Also diesen Stolz und dieses Strahlen in den Augen, das werden nie vergessen. Ja.
Den Anstoß für die Gründung eines Hauses für minderjährige Flüchtlinge kam durch einen befreundeten Integrationscoach. Durch ihn wurde Marianne Engelmann zum ersten Mal mit sogenannten UMFs konfrontiert.
Bis dahin wusste ich nicht, was ist ein UMF. Und ein UMF ist ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling.
Ihre erste Begegnung mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen war für Marianne Engelmann ein Schlüsselerlebnis. Ein Schlüsselerlebnis, das nicht nur eine soziale Verantwortung in ihr wachrief, sondern sie auch dazu bewegte, den Verein Fluchtweg zu gründen.
Ich habe zu meinen Lebensgefährten am Abend gesagt, ich gründe das jetzt, wenn du willst, kannst du gerne mitmachen, aber das ist mir jetzt ein Anliegen und ich möchte es unbedingt noch machen. Und so ist dann passiert. Ich habe einen Verein gegründet, ich habe ein Konzept geschrieben, ich habe in derselben Woche noch ein Haus gefunden, ich habe voller Datendrang, habe alles umgesetzt und irgendwann einmal haben wir gedacht, wo bekomme ich jetzt Kinder her? Und dann begann der Hürdenlauf. Ja. Also das ist extrem schwierig, dass man überhaupt Jugendliche bekommt.
Viel Unterstützung bekam Marianne Engelmann von Freunden, Weggefährten und Mitstreitern. Um das Haus auch als sozialpädagogische Einrichtung offiziell in Betrieb nehmen zu können, mussten jedoch zunächst einige behördliche Auflagen erfüllt werden. Nach längerem Bangen war es schließlich soweit.
Also wir haben seit Dezember auf Jugendliche gewartet quasi. Wir haben immer damit gerechnet, jetzt kommen sie bald, jetzt kriegen wir es bald. Und bei uns war es wirklich so, dass die Freude, dass die kommen von unserer Seite her, glaube ich, größer war, als die Freude für die Jugendlichen, dass bei uns sind, weil die haben ja nicht gewusst, was auf sie zukommt. Ja. Aber wir waren so erleichtert und unsere Emotionen sind so hoch, wie soll ich sagen, Also wir haben uns alle eigentlich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Wir sind nur mehr heulend am Tag gestanden und haben die Kids angeschaut und haben gesagt, Gott sei Dank, dass du da seid. Und dieser Tag oder dieses Gefühl hat uns für alles entschädigt, was wir im Vorfeld eigentlich mitgemacht haben. Ja. Also wir waren so oft vom Scheitern bedroht und irgendwie haben wir es aber doch geschafft. Ja.
Mittlerweile wohnt die resolute Mitfünfzigerin gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und den 8 Jugendlichen unter einem Dach. So will sie Vertrauen und Nähe schaffen und den Jugendlichen das Gefühl geben, Teil einer Familie zu sein.
Und wenn du ihnen Vertrauen gibst und wenn du diese Menschen quasi in dein Herz aufnimmst, kriegst du das 100-mal zurück. Also die lassen dich nie wieder im Stich. Da gibt es dann einen Familienzusammenhalt, von dem können wir nur träumen. Also wirklich so eine türkische Familie zum Beispiel, wenn es da Probleme gibt, da gibt es nur ein Miteinander. Da wird nicht gefragt, da hilft einer den anderen. Ja. Und wenn du mal zu diesen Menschen dazugehörst, also die lieben dich wie immer.
Und warum trägt das Georg-Danzer-Haus den Namen des 2007 verstorbenen Wiener Liedermachers? Sie habe die Ehre gehabt, Georg Danzer persönlich kennengelernt zu haben, erzählt Marianne Engelmann, die früher einmal auch als Kulturmanagerin tätig war. Danzer sei der einzige Künstler gewesen, der bei seinen Konzerten immer zu Spenden aufgerufen hätte. Das hätte ihr schon damals imponiert.
Der Georg wollte nie ein Denkmal, auf das die Vögel scheißen. Das war seine Aussage. Aber ein Georg-Danzer-Haus spricht für Akzeptanz in der Bevölkerung, für Nächstenliebe, für Menschenrechte und für soziale Gerechtigkeit. Und das war dem Georg immer, immer, immer ein Anliegen. Und der Georg hat 2000 oder 1999 ein Lied geschrieben, Er stieg der Schrei. Und da geht es um die Flüchtlingsproblematik. Und der Refrain ist, keiner verlässt freiwillig sein Land, keiner will gerne Fremder sein. Kein Mensch verlässt seine Heimat ohne Grund. Kein Mensch will gerne Fremder sein. Und seine Verzweiflung in der letzten Stunde ist dumm wie ein erstickter Schrei.
Bei den Händen müssen wir aufpassen, ein bisschen, dass da nichts passiert.
Mittagsvorbereitungen im Georg-Danzer-Haus. Noch diskutieren die Betreuer und ehrenamtlichen Helfer, was gekocht werden soll und wer welche Aufgaben übernimmt. Maria Pronay ist in die Rolle der Aushilfsköchin geschlüpft. Die Historikerin und pensionierte Staatsanwältin hat sich bereits seit Längerem mit dem Gedanken getragen, sich sozial engagieren zu wollen. Vor kurzem wurde sie durch eine Freundin auf das Projekt Fluchtweg und das Georg-Danzer-Haus aufmerksam.
Ich war eigentlich sehr erstaunt, wie ich das erste Mal hier war. Das mag nur ein äußerer Eindruck sein, weil die Buben eigentlich alle sehr entspannt jetzt unter Anführungszeichen wirken. Es ist sicher nicht so, wie es nach außen hin scheint, ja? Glaube ich, weil sie sicher alle traumatisiert sind. Soweit kenne ich sie noch nicht.
Mittlerweile hat Maria Pronay ein afghanisches Brüderpaar ein wenig unter ihre Fittiche genommen. Mit ihnen kann sie in Englisch kommunizieren. Gemeinsam üben sie aber auch Deutsch.
Ich kenne meine zwei ein bisschen und da ist es zumindest so, dass es keine Tabuthemen gibt. Also ich kann, ich habe unlängst mit ihnen darüber gesprochen, wie lang sie unterwegs waren und so. Also im Prinzip habe ich das Gefühl, dass sie sehr natürlich sehr dankbar sind. Es tut einem fast weh, wofür sie dankbar sein glauben zu müssen. Ja? Für unsere ist das selbstverständlich und so. Aber im Prinzip hat man wirklich den Eindruck hier, dass sie praktisch wie in einer Familie leben.
Unlängst hat die Historikerin ihr Versprechen eingelöst und ihnen die Wiener Universität gezeigt.
Es war für mich das erste Mal, dass ich mit den beiden sozusagen irgendwo hingefahren bin. Weil ich habe ihnen auch versprochen, ich fahre mal auf die Uni mit ihnen. Weil ich habe sie gefragt, was wollt ihr von Wien sehen? Haben sie gesagt, die Universität unbedingt. Das ist das Erste, was sie sehen wollen, weil dort wollen sie hingehen. Und da wird jetzt wirklich geschaut, dass die eine gute Ausbildung kriegen.
Maria Pronay zeigt sich überaus beeindruckt vom harmonischen Miteinander im Georg-Danzer-Haus. Von kleineren Missstimmigkeiten einmal abgesehen. Besonders bei den Kochvorbereitungen herrsche eine fast ausgelassene, in jedem Fall aber eine entspannte Atmosphäre. Die engagierte Historikerin hat auch das Gefühl, dass die Jugendlichen hier gut aufgehoben sind und diesen Umstand sehr zu schätzen wissen. Und als müsste sie ihre Aussage noch untermauern, erzählt Maria Pronay von einem Gespräch mit dem 14-jährigen Helmand, einer ihrer beiden afghanischen Schützlinge.
Der hat mir erzählt, dass er vor zwei oder drei Wochen bei einer Demo wegen Dreiskirchen, dass dort so viel unbetreute Jugendliche sind. Und ich habe am nächsten Tag mit ihm geredet und da hat er gesagt, ja, also er hat irgendwo ein bisschen Schwierigkeiten damit, gegen einen Staat zu demonstrieren, der so gut zu ihm ist. Und da habe ich versucht, ihm zu erklären, dass er nicht gegen einen Staat demonstriert, sondern gegen einzelne Maßnahmen. Wenn man denkt, ein 14-Jähriger, so eine Reaktion, ja, und so ein so durchdacht, nicht? Da kann man sich vorstellen, was ihnen im Kopf da vorgeht.
Ich mag spielen Fußball.
Fußball spielen?
Fußball spielen. Lernen.
Und lernen.
Ja.
Auch wenn die Konzentration im täglichen Deutschunterricht manchmal vielleicht zu wünschen übrig lässt, sind die Burschen dennoch ernsthaft bei der Sache. Denn sie wissen nur zu gut, was für sie auf dem Spiel steht und dass ihre Mission noch lange nicht beendet ist. Dessen ist sich auch Marianne Engelmann, Initiatorin des Georg-Danzer-Hauses, durchaus bewusst.
Die sind noch nicht am Ziel ihrer Reise angekommen, ja? Auch wenn es ihnen da total gut geht. Aber die haben noch den Auftrag, dass sie ihre Familien irgendwie nachholen müssen, dass sie zumindest ihre Familien versorgen müssen. Und wir haben ihnen versprochen, dass wir sie unterstützen. Aber die Bedingung ist, dass sie Deutsch lernen, ja? Dass sie ganz einfach jetzt mal Bildung genießen. Und erst wenn sie selbst etwas hier erreicht haben, dann können sie ruhigen Gewissens ihre Familien nachholen. Weil es hat keinen Sinn, wenn wir jetzt sofort sagen Familienzusammenführung, dann ist niemandem geholfen. Ja? Und wir achten darauf, dass die Kinder eine Ausbildung bekommen. Wir haben im Haus täglich Deutschunterricht. Wir schauen, dass sie Hauptschulabschluss machen. Wir schauen, dass sie in Schulen gehen. Ich möchte gerne einen Lehrbetrieb im 11. Bezirk, eine Gärtnerei machen. Das ist aber noch ein Konzept, aber ich habe die Möglichkeit. Und diese Menschen gehören unterstützt und gehören gebildet, ja? Damit sie irgendwann einmal selbstbewusste, selbstbestimmte junge Menschen sind, die aus dem Haus rausgehen und für Frieden sorgen. Ja.
Schau, wenn du das mit 1 multiplizierst, dann bekommst du das Gleiche. 26, aber da hast du 71.
Schulische Unterstützung von jugendlichen Flüchtlingen hat auch für die Bildungsinitiative namens PROSA oberste Priorität. Diese sogenannte Schule für alle, die jetzt in den Sommerferien in einem Gassenlokal im 15. Wiener Gemeindebezirk untergebracht ist, wurde von dem Philosophiestudenten und Deutschtrainer Sina Faramandnia 2012 ins Leben gerufen.
Was wir jetzt gerade hören, ist eine recht spannende Sache. Das sind unsere ersten Absolventinnen vom letzten und vorletzten Jahr. Und wir haben einen Deal mit den Absolventen und Absolventinnen. Nämlich der Deal ist, dass sie dann, wenn sie fertig sind, zumindest 2 Stunden anderen Leuten auch Nachhilfe geben. Aktuell machen sie das mit somalischen Kindern, die in Österreich in die Schule gehen und sich Nachhilfe über den Sommer nicht leisten können. Fußball.
Einer spielt fußballfrei mit.
Fußball. Einer der Lehrer von PROSA ist der Somalier Abdan Abdullahat. Er kam im September 2012 nach Österreich. Damals war er 18 und wollte in der sogenannten UKI-Schule für Asylwerber und Asylwerberinnen Deutsch lernen. Doch die hatten keinen Platz mehr für ihn, erzählt Adan. Dann stieß er zu seinem Glück auf den Verein PROSA.
Ich erinnere mich an einen Tag, es war Freitag. Und ich war nur 4 Tage bei PROSA und es gab Vorstellungsgespräch, Vorstellungsrunde. Die anderen konnten schon was sagen und ich konnte gar nichts. Und da habe ich mich gefragt, wie ich mich vorstellen soll, wenn ich kein Wort kenne. Aber trotzdem habe ich versucht, ja, einfach meinen Namen zu sagen und ja, wie alt bin ich und so weiter.
6 Monate dauerte die Flucht des jungen Somaliers aus seiner Heimat. Sie führte ihn über die Türkei, Griechenland und Mazedonien und schließlich nach Österreich, ein Land, dessen Namen er vorher noch nie in seinem Leben gehört hatte. In Österreich angekommen, stand er, wie viele seiner geflüchteten Landsleute, zunächst vor dem Nichts. 2,5 Jahre lebte er in ständiger Angst, abgeschoben zu werden. Erst vor kurzem wurde er offiziell als Flüchtling anerkannt. Eine der ersten Schwierigkeiten neben der deutschen Sprache?
Ja, ich musste allein kochen. Es war nicht so einfach. Ich habe Geschirr bekommen und da musste ich kochen. Es war ein bisschen nicht leicht. 3 Tage lang habe ich nur Brot gegessen. Und danach ein Freund von mir aus Pakistan hat mir beigebracht, wie man Reis kocht. Also Schritt für Schritt habe ich ja alles gelernt. Ja.
Nicht nur Deutsch hat Adan gelernt. Er hat die Matura nachgemacht, erfolgreich ein Praktikum bei einer internationalen Immobilienfirma absolviert und ist seit dem Sommersemester 2015 als ordentlicher Hörer auf der WU inskribiert.
Da war mir immer klar, dass ich ja mich weiterbilden will und ja immer was lernen wollte. Und dann habe ich mich auf die WU inskribiert und da ich ja eine ausländische Matura hatte, musste ich ja die Matura wiederholen oder sozusagen Aufnahmeprüfungen machen. Und dann Februar 2015 habe ich ja alle Prüfungen geschafft und jetzt bin ich ordentlicher Student, Gott sei Dank.
Dass Adan heute ordentlicher Student auf der WU ist, hat er auch zu einem Gutteil der Initiative PROSA zu verdanken. Sina Faramandnia.
Das wäre nicht passiert, hätte man nicht eine ganz banale Möglichkeit gegeben, die jedem Menschen in Europa eigentlich offen steht, nämlich einen Schulplatz. Er hat sich das von selbst angeeignet. Er hat das unter den schwierigsten Bedingungen gemacht. Er war mit mehreren Leuten in einem Zimmer. Er hat ständig die Angst gehabt, abgeschoben zu werden, aber hat sozusagen diese eine Chance, die er eigentlich nicht hatte, dann genutzt.
Sina Faramandnia, der als Sohn persischer Eltern in Österreich geboren wurde, kennt die Situation der Flüchtlinge zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber durch die Erzählungen seiner besten Freundin. Sie kam Anfang der 1990er Jahre als Asylwerberin nach Österreich und arbeitet heute als Obfrau des Vereins PROSA.
Ich habe halt einfach gemerkt, wie dankbar sie und ihre Familie damals war, dass sie im Keller von irgendeiner Pfarre leben durften und dass sie sich diesen Keller mit 2 anderen Familien geteilt haben. Aber darüber wird nie was Schlechtes gesprochen, sondern es wird immer darüber gesprochen, mit was für einer Nächstenliebe begegnet wurde. Und von dieser Nächstenliebe ist sie und ihre Familie auch inspiriert. Das heißt, seit über 20 Jahren ist das geblieben.
Damals floh sie wie viele andere vor Gewalt, Terror und Regime, die keine Demokratie dulden wollten. Heute flüchten die Menschen aus ganz ähnlichen Motiven.
Und wohin flüchten sie? Sie flüchten in Demokratien und wo sie denken, dass ihnen keine Gewalt angetan wird. Aber ganz genau das machen wir dann. Und das Problem ist, dass das Bündnispartnerinnen und Bündnispartner sind für eine demokratische Gesellschaft. Und wir versuchen sie zu Feinden einer demokratischen Gesellschaft zu machen.
Wie Marianne Engelmann vom Verein Fluchtweg setzt sich auch der Student Sina Faramandnia gemeinsam mit seinen Mitstreitern vor allem für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ein und kämpft für ihre Rechte. Sie sind es, so Sina Faramandnia, die speziell Hilfe benötigen, da sie unter prekären Umständen leben.
Gleichzeitig suchen sie über das Rote Kreuz ihre Familien, die irgendwo verstreut sind, in Pakistan, Afghanistan, Nordafrika, wir wissen es nicht. Und werden von allen Behörden massiv in die Ecke gedrängt. Ihnen wird abgesprochen, die Wahrheit zu sagen. Ihr Fluchtgrund wird negiert. Sie bekommen keine guten Übersetzer und Übersetzerinnen. Das heißt, sie können nicht einmal an ihrem Verfahren teilnehmen. Das Ganze pressiert sie massiv. Und dann wollen wir von ihnen, dass sie Deutsch lernen und dass sie dann mathematische Textbeispiele lösen. Das ist zu viel verlangt. Und ich glaube, es geht auch darum, dass wenn man den Schwächsten hilft und das öffentlich macht und dazu steht, dann haben andere Leute, die von Armut betroffen sind, weniger Angst, weil es ein Netz gibt, das wird mich auffangen. Und ich denke, es ist schlau für uns Österreicherinnen, als das sehe ich mich, das zu machen, für uns selber, aber eben auch für die Asylwerber und Asylwerberinnen, weil das Bündnispartnerinnen werden für eine demokratische Gesellschaft. Sie werden uns nie vergessen, wie wir sie behandelt haben.
Hilfeleistungen für jugendliche Flüchtlinge bietet auch der Verein Flucht nach vorn, der von der Studentin Anahita Tascharoffi initiiert wurde.
Die Vorgeschichte ist die, dass ich einen Jungen, einen minderjährigen Geflohenen aus Afghanistan kennengelernt habe im Rahmen einer Psychotherapie beim Verein Hemayat. Und zwischen uns entstand eine Freundschaft. Er war so wie ein Bruder für mich, ich wie eine Schwester für ihn. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass er als Jugendlicher viel mehr braucht als nur Psychotherapie oder Essen oder Trinken, ein Dach über den Kopf. Diese grundlegenden Menschenrechte sind zwar wichtig, aber ein Mensch braucht viel mehr.
Anahita Tascharoffi erzählt, dass sie vor 13 Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Mutter aus dem Iran nach Österreich geflohen ist. Allerdings unter weitaus günstigeren Bedingungen als die Flüchtlinge heute. Ihre Großmutter, eine Wienerin, habe ihnen den Weg geebnet und die Ankunft erleichtert. Vielleicht möchte Anahita Tascharoffi den minderjährigen Flüchtlingen etwas zurückgeben, was sie damals erfahren durfte. Anerkennung und Motivation.
Im Mai 2013 war unsere erste Veranstaltung, wo wir mit Rapid-Fußballspielern bei einem Fotoshooting dabei waren und wo eben der Junge und seine zwei Freunde einen signierten Ball bekommen haben. Damals hatte er Tränen in den Augen und hat sich bei mir bedankt. Und ich habe gemerkt, dass das Prinzip oder diese Idee dahinter wirklich aufgeht, dass diese Kinder und Jugendlichen wirklich mehr brauchen und positive Vorbilder brauchen, die sie motivieren, weiterzumachen und nicht aufzugeben.
Die Studentin möchte durch diese Aktionen neue soziale Netzwerke und Anknüpfungspunkte in der österreichischen Gesellschaft entstehen lassen und den Jugendlichen das Gefühl von Stabilität und Geborgenheit vermitteln. Was nicht immer leicht ist, dennoch, durch den afghanischen Flüchtling, der ihr quasi zum Bruder geworden ist, hat sie erfahren, wie stark ein Mensch sein kann.
Durch ihn habe ich eben auch diese ganzen anderen Kinder und Jugendliche kennengelernt und gemerkt, dass es eigentlich schade ist, dass man diese Stärke in ihnen nicht sieht oder wahrnimmt. Denn sie haben so vieles geschafft. Viele von ihnen sind über mehrere Länder zu Fuß geflohen, aus einem Land wie Afghanistan nach Wien, Europa. Und sie haben es geschafft. Sie können mehrere Sprachen, sie haben sehr viele Talente. Sie möchten einfach ein ruhiges Leben in Würde und Sicherheit. Und sie sind tapfer, stark. Aber man sieht eben immer nur die Defizite in diesen Menschen. Sie sprechen mit Akzent Deutsch, können kein Deutsch, sehen anders aus, integrieren sich nicht. Aber es wird nicht das gezeigt, was in diesen Menschen wirklich steckt.
Der von Anahita Tascharoffi gegründete Verein Flucht nach vorn, bei dem heute mehr als 15 Menschen ehrenamtlich mitwirken, erhielt im März 2015 den Ute-Bock-Preis für Zivilcourage.
Was uns wichtig war, ist, dass man in dem Namen schon merkt, worum es sich handelt. Also das Thema Flucht wird bei uns behandelt, aber wir mochten auch einen positiven Beigeschmack. Wir wollten nicht, dass das Thema immer negativ behaftet ist, wie es sonst immer dargestellt wird. Wir wollten einfach einen Beigeschmack der Hoffnung und des nach vorne Blickens.